Ja, sehr schönes Lied, Kinder. Vielen, vielen Dank. Sprüche 4,23, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn davon geht das Leben aus, ne? Das ist eine so wichtige Wahrheit, die dürfen wir uns immer wieder und immer wieder in Erinnerung rufen. Ja, ich habe mir sagen lassen, die Kaffeemaschinen haben so eine Warmhaltefunktion. Das hat mich direkt gefreut, weil das hat mir direkt den Druck genommen, dass ich um halb fertig sein muss. Aber alles gut, ich denke. Nichtsdestotrotz, ihr seht alle noch einigermaßen aufmerksam aus und wir möchten heute in ein Thema starten oder uns ein Thema anschauen, das sich in diesen Gottesdienst eingliedert auf eine Art und Weise, die mich zum Staunen bringt, weil mir das aufs Neue zeigt, wie Gott durch seinen guten Heiligen Geist solche Gemeinschaften vorbereitet und auch dadurch zu uns reden will. Wir steigen ein in eine furchtbar dramatische Situation. Man hört das Geschrei von Kindern in Jerusalem. Und das Gellen von kleinen Babys erfüllt die Straßen der Stadt. Was passiert? Eine furchtbare, eine gottlose Frau, ihr Name ist Atalia, nicht zu verwechseln mit Natalia. Atalia tut etwas Grausames, sie tötet ihre Enkel. Sie tötet ihre eigenen Enkel, ihr eigenes Fleisch und Blut. Und das tut sie nur aus einem Grund, sie will endlich an die Macht. Sie ist eine Schwester von König Ahab. König Ahab ist dem einen oder anderen Bibelleser vielleicht ein Begriff, der gottloseste König, den das Nordreich Israel hatte. Und sie verschwägerte sich dann oder wurde dann verheiratet mit einem König des Südreichs, also mit Juda. Begann quasi eine Zeit in Jerusalem zu leben. Und jetzt war ihr Sohn gestorben und sie hat nichts Besseres im Sinn, als seine Nachkommen zu töten. Furchtbar. Furchtbar. Alle sterben, aber nicht alle. Einer überlebt. Einer überlebt. Er wird gerettet, ein einjähriger kleiner Junge, er wird gerettet, indem seine Tante ihn unter ihrem Mantel versteckt und es schafft, rechtzeitig rauszurennen. Und sie versteckt ihn im Tempel und ihr Name ist eigentlich Programm dieser Rettungsaktion. Ihr Name bedeutet nämlich, der Herr ist ganz treu. Und so wie David einmal von Gott das Versprechen bekommen hat, auf dem Thron wird immer dein Nachfolger sitzen. So hält Gott sein Wort und er sorgt dafür, dass jetzt ein Nachkomme gerettet wird. Ein Nachkomme wird versteckt. 6 geschlagene Jahre versteckt man ihn im Haus Gottes unter der Aufsicht von Jojada. Wir haben uns nicht abgesprochen und deswegen sagte ich das vorhin, ja. Also er versteckt sich oder er wird versteckt bei Jojada, das ist der oberste der Priester. Und der Name Jojada bedeutet, der Herr hat sich gekümmert. Also allein in diesen zwei Namen steckt schon eine ganze Predigt. Ja, der Herr ist ganz treu und er hat sich gekümmert. Und nun bekommt dieser kleine Junge, ja, ich werde diese Vorgeschichte ein wenig überspringen, aber lest sie. Leseempfehlung für heute Nachmittag, 1. Chronik, Kapitel 22 und 23, spannender als jedes Intrigenkrimi von irgendwelchen Romanen. Was dort passiert, war überwältigend. Und dieser kleine König, 7 Jahre, ja, ich hab mir gemerkt, Philipp, du bist 7, dein Namen kann ich mir gut merken, deswegen habe ich mir das gemerkt. 7 Jahre alt, ja, stell dir mal vor, wir würden dich jetzt zum König krönen, ja, dich hier vorne hinstellen, würde dich eine Krone aufsetzen und dann müsstest du jetzt das Land regieren. Aber das passiert tatsächlich. Es wird eine geistlich initiierte Revolte gestartet. Der Jojada fasst Mut, er organisiert die Tempelwächter, die Tempelsoldaten. Sie stürzen diese gottlose Königin Atalia, sie wird gerichtet und der kleine Joas besteigt den Thron. Und wir wollen uns einmal dieses Leben dieses Königs anschauen und schauen, was können wir von diesem König lernen? Was zeigt uns Gott durch sein Wort aus diesem Leben, aus dem Leben dieses Königs Joas? Und bevor wir starten, einmal ganz kurz, ich habe ja schon ein paar Namensbedeutungen genannt. Der Name Joas bedeutet, der Herr hat gegeben. Der Herr hat gegeben. Und Joas bekommt jetzt das Königreich, das ihm auch rechtmäßig zustand, in diesem zarten Alter von 7 Jahren. Glücklicherweise, wir möchten uns heute den Text anschauen aus 2. Chronik, Kapitel 24, und glücklicherweise liefert uns der Text selbst die Überschriften für diese Lebensgeschichte. Und die erste Überschrift finden wir eigentlich in Vers 2. Entschuldigung, Glas, könnte scheppern, wenn ich dagegen komme. In Vers 2. Und zwar steht dort alle Tage des Priesters Jojada. Das ist eigentlich so der erste Block. Und den zweiten Block schauen wir uns dann gleich an. Also fangen wir mit dem ersten Tag an, mit dem ersten Block, alle Tage des Priesters Jojada. Und den möchte ich jetzt einmal lesen. Ich lese die Geschichte aus dem Buch der Chronik. Wir finden die Geschichte auch im Buch der zweiten Buch Könige. Und wir werden hier und da ein paar Details aus dem Bericht aus Könige stibitzen, aber wir werden uns grundsätzlich an dieser Berichterstattung aus Chronik orientieren. Ich lese ab Kapitel 24 ab Vers 1. 2. Chronik, Kapitel 24, Vers 1. 7 Jahre alt war Josia, als er König wurde. Und er regierte 40 Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Zibia von Beersheba. Und Joas tat, was recht war, in den Augen des Herrn alle Tage des Priesters Jojada. Kurze Unterbrechung, das ist hier schon mal so eine Art Zwischenfazit, eine Art Zwischenbeurteilung des Lebens von Joas. Er tat, was recht war, in den Augen des Herrn alle Tage des Priesters Jojada. Und Jojada nahm ihm 2 Frauen und erzeugte Söhne und Töchter. Und es geschah danach, dass Joas im Herzen hatte, das Haus des Herrn zu erneuern. Und er versammelte die Priester und die Leviten und sprach zu ihnen: Zieht aus in die Städte Judas und sammelt Geld ein von ganz Israel, um das Haus eures Gottes auszubessern Jahr für Jahr. Und ihr sollt euch mit der Sache beeilen. Aber die Leviten beeilten sich nicht. Da rief der König Jojada das Haupt und sprach zu ihm: Warum hast du die Leviten nicht angefordert, aus Juda und Jerusalem die Steuer einzubringen, die Mose, der Knecht des Herrn, der Versammlung Israels für das Zelt des Zeugnisses auferlegt hat? Denn die gottlose Atalia und ihre Söhne haben das Haus Gottes zerstört und haben auch alle geheiligten Dinge des Hauses des Herrn für die Baalim verwendet. Und der König befahl, und man machte eine Lade, stellte sie draußen an das Tor des Hauses des Herrn, und man rief in Juda und in Jerusalem aus, dass man dem Herrn die Steuer Moses, des Knechtes Gottes, bringen sollte, die er Israel in der Wüste auferlegt hatte. Da freuten sich alle Obersten und das ganze Volk, und sie brachten und warfen in die Lade, bis man fertig war. Und es geschah zur Zeit, wenn man die Lade durch die Leviten zum Amt des Königs brachte und wenn man sah, dass viel Geld darin war, so kamen der Schreiber des Königs und der Beamte des Hauptpriesters und leerten die Lade aus. Und sie trugen sie und brachten sie wieder an ihren Ort. So taten sie Tag für Tag und sammelten Geld in Menge. Und der König und Jojada gaben es denen, die das Werk der Arbeit am Haus des Herrn betrieben, und diese stellten Steinhauer und Handwerker an, um das Haus des Herrn zu erneuern, und auch Handwerker in Eisen und Kupfer, um das Haus des Herrn auszubessern. Und die das Werk taten, arbeiteten, und die Herstellung des Werkes nahm zu durch ihre Hand. Und sie setzten das Haus Gottes wieder in seinen früheren Zustand und verstärkten es. Und als sie fertig waren, brachten sie das übrige Geld vor den König und vor Jojada. Und er machte davon Geräte für das Haus des Herrn, Geräte für den Dienst und für die Brandopfer und Schalen und goldene und silberne Geräte. Und man opferte Brandopfer im Haus des Herrn beständig alle Tage Jojadas. Und Jojada wurde alt und der Tage satt und er starb. Er war 130 Jahre alt, als er starb. Und man begrub ihn in der Stadt Davids bei den Königen, weil er Gutes getan hatte an Israel und für Gott und sein Haus. Bis hierhin erstmal alle Tage des Priesters Jojada. Wir werden diesen Abschnitt nicht sehr intensiv beleuchten, aber wir möchten einmal ein paar Aspekte daraus herausziehen, was wir von Joas, von diesem König hier lernen können und was er hier wirklich gut gemacht hat und wo wir uns auch wirklich eine Scheibe von abschneiden können. Wir lesen hier relativ am Anfang des Abschnittes, dass es ein Herzensanliegen war von Joas, das Haus des Herrn zu erneuern. Das ist in vielerlei Hinsicht interessant, denn Joas lebte in dieser Zeit, wo Jojada, der Priester, noch lebte, lebte er stets unter seiner Unterweisung. Und man könnte hier und da an manchen Stellen so ein bisschen den Eindruck bekommen, dass Joas vom Charakter vielleicht ein bisschen tendenziell leicht beeinflussbarer Mann war. Das ist höchstens Interpretation, aber es scheint so ein bisschen den Eindruck zu erwecken, dass es so war. Und der Bericht aus 2. Könige, ja, der wird das so ein bisschen deutlicher. Da steht nämlich, Joas tat, was recht war in den Augen des Herrn, solange der Priester Jojada ihn unterwies. Also er wird nochmal so dieser Aspekt der Unterweisung ein bisschen mehr hervorgehoben. Chronik sagt einfach nur, solange Jojada lebte. Nichtsdestotrotz, er hat eine aufrichtige Motivation dafür Gott zu dienen. Und das, was er dafür tun kann, ist in gewisser Maßen dafür zu sorgen, dass der Gottesdienst zu der damaligen Zeit, in der Zeit dieses alten Bundes, fand der Gottesdienst unmittelbar im Tempel statt. Und dementsprechend war es dafür notwendig, den Tempel zu renovieren, Denn dieser war durch diese Schreckensherrschaft von Atalia völlig zerstört gewesen. Und Joas macht das von Herzen. Das ist also nicht nur, man könnte jetzt sagen, das war nicht nur einfach so Beeinflussung oder Jojada hat ihm gesagt, muss mal den Tempel renovieren. Oh, Entschuldigung, falsche Seite, so könnte es besser hören. Muss mal den Tempel renovieren oder so. Nee, das hat er wirklich, das hat er von Herzen gemacht. Er wollte das tun. Und das ist eine Sache, die wir durchaus hier löblich an ihm einfach erwähnen müssen. Ich frage mich das auch so, ist das mein Herzensanliegen, wirklich etwas für Gott tun zu wollen? Es geht hier überhaupt nicht darum, sich in irgendeiner Weise das Heil zu verdienen, das können wir uns nicht verdienen. Ja? Aber für das Werk Gottes zu arbeiten, dafür einzustehen, dafür zu dienen. Und der König hatte diesen Herzenswunsch und brachte ihn auch zum Ausdruck. Und jetzt kennt ihr das vielleicht, man hat dann so einen Wunsch, man hat ein tolles Lied gesungen, die Worship-Session war super, man ist emotional aufgepumpt und man hat gesungen, alles wollen wir weinen und am Eingang hat man alles wieder vergessen. Aber das war bei Joas nicht so. Er hat gesagt, ja, ich will das machen und er hat es nicht vergessen. Er hat es durchgezogen und das finde ich ein zweiter löblicher Punkt in seinem Leben, der Nachdruck und die Treue, die er aufbringt, um dieses Projekt auch durchzuziehen und beharrlich bis zum Ende abzuschließen. Löblich. Ja? Das war keine emotionale Eintagsfliege, das war nicht so ein kurzfristiger Wunsch, sondern das war wirklich etwas, was er durchziehen wollte. Auch da finden wir so kleine Details im Bericht der Könige, dass sich in diesen Zeiten des Geldsammelns, da gab es ein bisschen Schwierigkeiten, am Anfang hat man das versucht, einfach nur vom Volk über die normalen Opfergaben einzusammeln, das hat nicht so richtig funktioniert. Dann hat man eine Vereinbarung getroffen, hat gesagt, okay, die Leviten können aus ihrem eigenen, das, was eigentlich für sie vorgesehen ist, dürfen sie auch geben. Das fanden die sehr gut, weil dann mussten die nicht mehr selber das Ganze ausbessern, sondern konnten sich auf den Tempeldienst konzentrieren und die Arbeit wurde Gewerken abgegeben. Wenn man das so liest, dann denkt man so, boah, krass, das ist wie heutige Zeit. Ja? Man sammelt Geld und dann gibt man alles den Handwerkern zu tun. Ganz interessant. Also vor ein, zwei Generationen hätte das unser russlanddeutscher Kulturhintergrund sicherlich so nicht gesehen, aber auch das ist in gewissermaßen eine Zeit der Entwicklung. Und die findet hier statt und trotz dieser gewissen Startschwierigkeiten bleibt Joas dran. Er bleibt dran und er sagt, wir müssen das beharrlich durchziehen und wir renovieren jetzt dieses Haus. Ja, und dann am Ende wird der Opferdienst wieder eingesetzt. Und wir haben es in Vers 14 gelesen, ich lese es noch einmal. Und als sie fertig waren, brachten sie das übrige Geld vor den König und vor Jojada. Und zu dieser Zeit war Geld noch eher zu verstehen als als quasi reine Gold- oder Silbermünzen. Also es ist die tatsächliche Prägung. Passierte zwar ungefähr in dieser Zeit, aber hier war es tatsächlich einfach noch das Material. Und sie bringen es vor den König und vor Jojada und er macht davon Geräte für das Haus des Herrn. Und er setzt den Opferdienst wieder ein. Am Ende des Verses lesen wir, und man opferte Brandopfer im Haus des Herrn beständig alle Tage Jojadas. Ein Gottesdienst in gewisser Maßen, im Kontext des alten Bundes, wird also wieder aufgerichtet, er wird wieder eingeführt und aktiv gelebt. Bis hierhin erstmal soweit alles löblich. Es gibt nur einen kleinen Stein im Schuh. Und das ist eine kleine Randnotiz aus dem Bericht aus 2. Könige. Und das möchte ich einmal ganz kurz lesen. 2. Könige 12, Vers 4. Ihr müsst nicht immer hin und her springen, wenn ihr nicht möchtet. Ich lese das vor. 2. Könige 12, Vers 4. Dort steht, ich lese den Vers davor auch noch, dann haben wir es im Zusammenhang. Joas tat, was recht war in den Augen des Herrn, solange der Priester Jojada ihn unterwies. Doch die Höhen wichen nicht. Das Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen. Moment mal, was sind denn diese Höhen? Diese Höhen waren sogenannte Opferhöhen und man richtete sie ein, um dort zu opfern. Und in der Regel, oder beziehungsweise historisch gesehen, kamen diese Höhen eher aus dem kananitischen Götzenkult. Im kananitischen Götzenkult hat man diese Höhen benutzt, um dort dann Opferrituale zu vollziehen, um den kananitischen Göttern zu opfern. Und diese Höhen sind irgendwie nicht so richtig ausgestorben. Es gab in Summe, glaube ich, 4 Könige, die wirklich bis an die Höhen gegangen sind und auch diese vernichteten, aber Joas hier nicht. Eingeführt wurden sie damals von Salomo und seinem Sohn, und es war ein Gräuel in den Augen Gottes, denn er hatte ganz klar gesagt, der Gottesdienst soll nur in dem Tempel stattfinden, er soll nur dort stattfinden, wo ich es euch sage. und nicht irgendwo oder unter jedem grünen Baum. Vor allem, weil damit immer im Zusammenhang stand, dass eigentlich was Schlechtes dort gemacht wurde. Naja, ist nur so ein Steinchen, aber wir wollen mal sehen, was das noch führt. Jojada stirbt, lebenssatt, und er wird mit Königswürde begraben. Ein sehr ehrfurchtsvoller Tod, könnte man sagen. Und es gebührt ihm gewissermaßen, auch obwohl er kein König war, er war der Priester, aber das, was er für das Volk tat, besiegelt Gott mit dem Zeugnis, es war etwas Gutes. Er hat Gutes getan an Israel und für Gott und sein Haus. Die Überschrift des zweiten Abschnittes gibt uns auch der Text direkt. Und sie lautet: Und nach dem Tod Jojadas. Was passiert denn jetzt? Jetzt ist dieser Unterweiser weg, jetzt ist dieses Vorbild weg, jetzt ist diese Vorbildperson aus dem Leben Joas weg. Es sind mindestens 23 Jahre Regierungszeit vergangen, eher mehr, wird aus 2. Könige deutlich. Wir wissen nicht genau wie viel, aber jetzt nach dieser recht langen Zeit der guten Prägung stirbt dieser Mann Gottes in Israel. Und wir lesen das jetzt einmal und Disclaimer sagt man im Englisch, das ist so eine Art eher schlechte Nachricht im Voraus. Es ist ein Niedergang, der sich so in 3 Etappen offenbart. Und auch das passt wieder so wunderbar, ja, wie Gott auch diesen Gottesdienst vorbereitet hat. Wenn ihr der Predigt von Andreas schon aufmerksam gelauscht habt, dann hat er gesagt, dass schlechte Vorbilder manchmal eine sehr warnende Bedeutung haben in der Bibel. Und hier vollzieht, oder werden wir gleich sehen, wie Joas in seinem Leben eine Kehrtwende vollzieht, die leider keine gute war. Und das muss uns ein Vorbild sein, in gewisser Hinsicht ein ermahnendes Mahnmal. So wie das Paulus auch im Korintherbrief sehr, sehr deutlich erklärt, das Volk Israel als Mahnmal zu nehmen, so liefert uns Joas jetzt hier eine Perspektive, wie das aussehen kann. Und wir möchten uns das einmal anschauen, und das Ganze findet eigentlich so in 3 Etappen statt. Die erste Etappe ist die Etappe Vers 17 bis 19. Und das lese ich jetzt auch in diesen Abschnitten, Vers 17 bis 19, 2. Chronik 24. Und nach dem Tod Jojadas kamen die Obersten von Juda und beugten sich vor dem König nieder. Und der König hörte auf sie. Und sie verließen das Haus des Herrn, des Gottes ihrer Väter, und dienten den Ascherim und den Götzenbildern. Da kam ein Zorn über Juda und Jerusalem wegen dieser ihrer Verschuldung. Und er sandte Propheten unter sie, er ist hier Gott, um sie zu dem Herrn zurückzuführen, und diese zeugten gegen sie, aber sie nahmen es nicht zu Ohren. Es ist schon lange her, wo ich die Geschichte das erste Mal gelesen habe, aber ich kann mich noch gut an den Moment erinnern, wie es mich getroffen hat. Ich habe diese Geschichte gelesen, also als Kind habe ich sie bestimmt auch schon mal gehört, aber wo ich sie bewusst, so als etwas älterer Mensch gelesen habe, hat es mich wie ein Schlag getroffen. Ich dachte, nein, Joas, stopp, warte, nein! Kann doch nicht wahr sein. Du bist so ein gutes Vorbild. Eigentlich könnten wir jetzt sagen, hier, wir schreiben eine Lebensbiografie und sagen, das machen wir nach. Und was ist das? Was passiert hier? Was passiert plötzlich im Leben von Joas? Wir möchten das einmal ein bisschen genauer anschauen. Ich glaube, dass wir hier gewisse Strategien des Feindes finden, und es ist wichtig, dass wir sie kennen, damit wir uns ein Stück weit davor schützen, dass wir wissen, wie der Feind hier handelt. Das Erste, was hier passiert ist, Joas lässt sich von falschen Ratgebern beeindrucken. Das ist das Erste, was ich hier in diesem Text sehe. Joas lebte ja viele Jahre nach Salomo, und er hätte eigentlich aus dem Buch der Sprüche wissen können, und vielleicht kannte er diese Stelle auch theoretisch, aber es hat hier leider keinen Anklang gefunden, denn im Buch der Sprüche sagt uns Salomo, Kapitel 1, Vers 10, mein Sohn, wenn Sünder dich locken, so willige nicht ein. Wenn Sünder dich locken, willige nicht ein. Und diesen gut gemeinten Rat, den missachtet Joas hier. Vielleicht war das am Anfang nicht so offensichtlich. Das ist durchaus so. Das kann manchmal ein bisschen verborgen stattfinden. Aber Joas lässt sich hier beeindrucken. Wir sehen auch, wie die Obersten das gemacht haben. Sie kommen zu dem König und sie beugen sich vor dem König nieder. Und vordergründig sieht das nach einem Signal der Unterordnung aus. Das sieht so nach, wir wollen dir dienen aus. Ja? Wenn wir in unsere heutige Zeit schauen und schauen, ja, wo versuchen uns gewisse Dinge vielleicht von dem Herrn abzulenken oder uns von dem Dienst am Herrn abzulenken, dann sehen wir, dass das Prinzip immer dasselbe bleibt. Jeder Werbespot, ja, wir wollen dir ja nur was Gutes. Es geht um dich, ja. Das ist so der, eigentlich so der verborgenste geheime Götzen, ist das eigene Ego, das eigene Ich. Ja, wir wollen dir nur das Beste, ja, nur das Beste für dich, lieber König. Wir beugen uns auch noch ruhig 2-3 Mal. Es war ja grundsätzlich richtig, sich vor dem König zu unterordnen, absolut. Aber was hier passiert, ist eine Art Rollentausch. Ist euch das aufgefallen? Sie beugen sich vor dem König nieder und der König hört auf sie. Hä? Ich dachte immer, umgekehrt. Also der König sagt und die, die sich vor ihm beugen, hören auf ihn. Aber hier war das andersrum. Sie beugen sich vor dem König und der König hört auf sie. Und sie fangen an, ihm zu sagen, Mensch, guck mal hier, das könnte vielleicht so oder so ähnlich geklungen haben. Ja, so ein paar Höhen haben wir sowieso schon. Lass uns doch noch ein bisschen mehr machen und hier und da. Und was passiert? Der König lässt sich verleiten in einen Götzendienst und ab jetzt wird auch in einer Pluralform von ihm gesprochen. Denn das ist jetzt so eine Art Gottlos-Community. Ab Vers 18, sie verließen das Haus des Herrn. Sie gehen weg von dem, wo sie eigentlich angefangen haben und sie fangen an, den Götzen zu dienen. Und hier steht explizit als Götze genannt die Ascherim. Ascherim waren Fruchtbarkeitsgötter. Und wir wissen aus historischen Berichten, aus Babel zum Beispiel, dass man diesen Fruchtbarkeitsgöttern in einer total moralisch ausufernden Weise gedient hat. Man hat so auf diesen Höhen sogenannte so Tempelhäuser aufgebaut, wo Tempelhurer, also sowohl männliche als auch weibliche, gedient haben. Und das Volk wurde aufgefordert, dort dann regelmäßig sich sozusagen zu bedienen, in Anführungsstrichen. Und im Endeffekt durch diese, in den Augen Gottes, Hurerei, durch diese Hurerei den Götzen, den Göttern eine Art Fruchtbarkeitsopfer zu bringen. Ein Fruchtbarkeitskult. Und Joas fängt an, diesen Götzen zu dienen. Und hier beginnt eigentlich so der Anfang vom Ende in seinem Leben. Er fängt an, diese Götzen nicht nur zu akzeptieren, sondern er geht Kompromisse ein. Er dient ihnen. Und baut diese Höhen wieder auf, er richtet die Ascherim auf, das sind Holzstäbe, an denen man dann diesen Kult durchgeführt hat. Und ich habe mal in einer Predigt von einem Prediger diese knallharte Aussage gehört, die hat mich ein bisschen geschockt, der sagte, Sünde macht Spaß. Und ich dachte so, Moment mal, macht er jetzt Werbung auf der Kanzel für Sünde? Nein, er hat einfach nur die Wahrheit gesagt. Das, womit der Feind arbeitet, ist genau das. Er versucht, den Menschen an seiner Lust zu packen, an seinen Begierden, dort, wo er irgendwie handeln kann und nichts anderes passiert hier. Es wird ein moralisch total ausufernder Götzenkult wieder eingeführt, der für den kurzen Augenblick sicherlich auch Spaß gemacht hat. Das Volk hat mitgemacht, alle fanden das super, nur einer fand das gar nicht gut und das war unser Herr. Und er sendet Propheten zu dem König, zu seinen Obersten und ruft sie auf, zu dem Herrn zurückzukehren. Er sandte Propheten, um sie zurückzuführen. Und das zeugt für diese große Güte Gottes. Er sieht, jetzt ist Joas in eine Sünde gefallen und es scheint den Eindruck zu erwecken, dass er dort auch bleiben will. Aber wir rufen ihn. Wir wollen nicht, dass er dort bleibt. Ja? Er soll umkehren. Er soll umkehren von diesem Weg. Und das ist ein Zeugnis, das wir schon im Alten Testament sehen und das im Neuen Testament seinen Höhepunkt findet. Gott will nicht den Tod des Sünders. Er will seine Umkehr. Er will, dass wir umkehren von einem sündigen Weg. Aber Josia hört nicht und beziehungsweise die ganze Community hört nicht. Sie nahmen es nicht zu Hören, nicht zu Ohren. Hier passiert die Verhärtung ersten Grades in dieser ersten Etappe. Es ist ein erster Verhärtungsschritt, der hier stattfindet. Sie hören nicht. Wenn wir Psalm 1 lesen, dann lesen wir im ersten Vers, glückselig, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, der nicht steht auf dem Weg der Sünder, der nicht sitzt auf dem Weg der Spötter. Das ist nichts anderes als die literarische Beschreibung eines Verhärtungsprozesses in einem gottlosen Leben. Und genau das passiert hier bei Joas und es ist dramatisch, das zu sehen. Leider geht das Ganze hier aber nicht einfach so, das versickert nicht einfach im Sand, es wächst nicht einfach Gras über die Sache, sondern es geht weiter und wir lesen die zweite Etappe ab Vers 20. Und der Geist Gottes kam über Sekaria, den Sohn Jojadas, des Priesters. Und er stand auf über das Volk und sprach zu ihnen, so spricht Gott, warum übertretet ihr die Gebote des Herrn? Es wird euch doch nicht gelingen, weil ihr den Herrn verlassen habt, so hat er auch euch verlassen. Und sie machten eine Verschwörung gegen ihn und steinigten ihn auf Befehl des Königs im Hof des Hauses des Herrn. Und der König Joas gedachte nicht der Güte, die sein Vater Jojada, also der Vater Sikarias, an ihm erwiesen hat, und er mordete dessen Sohn. Und als er starb, sprach er: Der Herr möge es sehen und fordern. Wie dramatisch. Joas hat so gut angefangen. Er hat so gut angefangen. Er hat den Tempel wieder renoviert. Er hat das von Herzen gemacht. Das war nicht nur einfach Beeinflussung von außen. Er wollte wirklich mit Gott hier dienen. Und jetzt lässt er sich von Gott nicht zurückrufen. Und Gott ruft und ruft und ruft und er will nicht. Er bleibt in diesem Zustand verharren. Und jetzt greift Gott zu diesem, ja, quasi zu dieser letzten Person und versucht es durch einen Familienangehörigen. Sikaria war der Cousin von Joas. Er war der Sohn von seinem Lebensretter. Und er kommt hier zu Joas und sagt ihm: Joas, du sollst, ja, was versucht ihr, gegen Gott zu kämpfen? Warum übertretet ihr die Gebote des Herrn? Das wird nicht klappen. Und Gott in seiner großen Gnade und Güte, er will immer noch retten. Er versucht immer noch hinterherzugehen. Ich finde das so überwältigend. Gott ist nicht so ein sadistischer Gott, der sitzt und wartet, bis endlich jemand irgendwo ein bisschen gesündig hat. Bäm, mit dem Hammer draufhauen. Nein, er will retten, er will vergeben, er will heilen. Aber Joas will nicht. Und Joas läuft weg und will nicht hören. Und dann sagt Gott Ja zu seinem Nein. Er sagt Ja zu dem Nein des Menschen. Das ist der absolute Worst Case, der hier aus der Perspektive des Joas passieren kann. Es ist im Grunde die Verhärtung des zweiten Grades. Joas ist jetzt nicht mehr nur noch einer, der nicht hört. Er ist jetzt einer, der dagegen arbeitet. Jetzt fängt er an, sich aktiv dagegen zu wehren. Er wird auf einmal richtig vehement. Auf einmal ist er ein sehr charakterstarker Mensch, aber leider auf der Seite des Gottlosen. Und er lässt den Sohn seines eigenen Lebensretters töten. Joas gedachte nicht, heißt es. Intellektuell hat er sich bestimmt noch an seine Geschichte erinnert, aber es spielte keinen Wert mehr in seinem Leben. Er dachte nicht mehr an die Güte, von der Herr hat sich gekümmert. Das war der Name des Kümmerers oder der Name des Mannes, der sein Leben gerettet hat, Jojada. Der Herr hat sich gekümmert. Das hat Joas hier nicht mehr bedacht und er tötet Sikaria. Übrigens, Sikaria bedeutet, der Herr hat sich erinnert. Der Herr hat sich erinnert. Er sieht Joas und er erinnert sich. Joas, ich habe dir doch alles gegeben. Ich hab dich doch zum König eingesetzt. Du bist doch mit mir gegangen. Warum machst du das jetzt? Warum läufst du weg? Und dann kommt die letzte Etappe. Vers 23. Und es geschah beim Umlauf des Jahres, das bedeutet im Endeffekt, es war nicht lange danach, dass ein Heer der Syrer gegen ihn heraufzog. Und sie kamen nach Juda und Jerusalem und schlachteten aus dem Volk alle Obersten des Volkes. Wir erinnern uns, die Obersten des Volkes waren die, die Joas verleitet hatten, Böses zu tun. Und all ihre Beute sandten sie dem König von Damaskus. Obwohl das Heer der Syrer mit wenigen Männern gekommen war, gab der Herr, der Ewige, doch ein sehr zahlreiches Herr in ihrer Hand, weil sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, verlassen hatten und sie übten Gericht an Joas. Und als sie von ihm weggezogen waren, sie ließen ihn aber in großer Krankheit zurück. Warum ziehen die eigentlich weg? Ein kleines Detail aus 2. Könige, Joas hat die Tempelschätze alle rausgenommen und die bezahlt, damit die abhauen. Selbst in dieser Situation vertraut er nicht auf Gott, sondern versucht sich irgendwie durch eigene Macht daraus zu retten aus dieser Misere. Und als sie weggezogen waren, ließen sie ihn in großer Krankheit zurück. Da machten seine Knechte eine Verschwörung gegen ihn, wegen des Blutes der Söhne des Sohnes des Priesters Jojada. Und sie ermordeten ihn auf seinem Bett und er starb. Und man begrub ihn in der Stadt Davids, aber man begrub ihn nicht in den Gräbern der Könige. Und diese sind es, die Verschwörung gemacht hatten gegen ihn. Sabbat, der Sohn Shimeats, der Ammoniterin, und Joschabat, der Sohn Shimrits, der Moabiterin. Joas verliert alles. Soldaten, Geld, Gesundheit, Ansehen. Es geht alles den Bach runter. Im wahrsten Sinne des Wortes. Gegen ihn wird eine Verschwörung initiiert. Und wir kennen die Worte, wer das Schwert zieht, wird durch das Schwert fallen. Und das Paradoxe ist, die Männer, die ihn töten, kommen aus dem Volk Ammon und aus dem Volk Moab. Beides Völker des Götzendienstes. Was für eine paradoxe Ironie der Geschichte. Der Mann, der so gut angefangen hatte, hat so fatal geendet. Er ließ sich nicht von Gott widerrufen, als er in Sünde fiel. Und er verharrte in diesem Weg. Er blieb dabei, dem Götzen zu dienen. Liebe Zuhörer, ich möchte mit einem Doppelfazit schließen und zwei Punkte an dieser Stelle betonen. Wir können diese Geschichte aus verschiedenen Perspektiven auf unser Leben beziehen. Grundsätzlich beginnt das Leben von uns Menschen in einem sündhaften Zustand. Wir brauchen die Gnade Gottes. Wir können uns nicht durch eigene Werke in irgendeiner Weise retten. Aber wir müssen Buße tun. Wir müssen um Vergebung bitten. Und wir lernen aus dieser Stelle, aus dieser zweiten Hälfte des Lebens von Joas, dass Gott zur Buße ruft. Gott ist nicht ein Gott, der uns schweigend ins Unheil laufen lässt, sondern er ruft zur Buße. Und er sagt, lass dich versöhnen mit Gott. Hör doch auf das Wort Gottes. Lass dich versöhnen. Und wenn du feststellst, es gibt Sünde in deinem Leben, die einfach toleriert wird, die geduldet wird, dann bring diese Sünde vor den Thron des Allmächtigen. Und wenn du Christus gar nicht kennst, dann umso mehr. Tu Buße, nimm Jesus Christus an, das Erlösungswerk, und werde gerettet. Gott vergibt. Wir haben diese zuversichtliche Verheißung in seinem Wort, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Ungerechtigkeit vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das Leben von Joas hätte nicht so enden müssen. Aber er ist von Gott weggelaufen, er wollte nicht. Und vielleicht bist du heute in der Situation eines Nachfolgers, du hast Christus bereits angenommen, dann möchte ich dir ein Wort mitgeben, das die Anwendung so gut zusammenfasst, dass ich das selber gar nicht besser machen könnte und auch gar nicht anders formulieren möchte. Ich möchte das einfach nur wiedergeben, denn in einer ähnlichen Situation, zumindest wenn man so diesen Übergang betrachtet, befindet sich viele, viele, viele Jahre später der Jünger Timotheus. Und er wurde von Paulus geformt und begleitet. Paulus war das große Vorbild. Er hat ihm gezeigt, wie man mit Christus lebt, wie man Christus dient. Und dann schreibt Paulus seinen letzten Brief, seinen Abschiedsbrief. Und er sagt zu ihm in Kapitel 3, Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. 1:1 diese Worte hätte Joas auch hören müssen. Und ich bin mir sicher, die Propheten haben es ihm auch in einer ähnlichen Form so gesagt. Mensch, Joas, bleibe doch bei dem. Du hattest Jojada, dieses Vorbild. Bleibe doch dabei. Das möchte ich uns mitgeben, liebe Geschwister. Lasst uns davon lernen, von dem, was uns Gott hier durch die Geschichte zeigt und durch die Geschichte dieses Königs Joas. Amen. Vielleicht ist der ein oder andere da und sagt, ich habe vielleicht viel aufgeladen, vieles geduldet oder ich habe Christus noch gar nicht angenommen. Du hast die Möglichkeit, Buße zu tun. Buße, das ist ein unangenehmes Wort in unserer heutigen Zeit. Wir reden lieber nur von den schönen Seiten des Evangeliums, aber wir hatten letztens darüber einen so guten Austausch in der Bibelarbeit gehabt und es hat mich einfach bewegt, dass wir das nicht vergessen. Diesen Aspekt dürfen wir nicht vergessen. Und wenn der Geist dich mahnt, warte nicht, tu Buße, kehr um und nimm das Angebot Gottes an, dass er dir darreicht, dass er dir sagt, ich will dir vergeben. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Wer beten möchte, darf das gerne tun. Ich schließe das dann ab. Allmächtiger Gott und Vater, danke für dein Wort. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass du uns auch die Geschichte der Könige gegeben hast, durch die wir so viel lernen dürfen. Und ihre Lebensbilder zeugen von ganz verschiedenen Ereignissen, von verschiedenen Personen. Und so wollen wir von den guten Dingen, die Joas tat, wollen wir lernen und wollen auch für dich eifern, Herr. Aber wir wollen auch gleichzeitig das als ein mahnendes Beispiel nehmen, an dir festzuhalten, Herr, und wirklich treu zu dir zu halten. Und wir bitten dich von ganzem Herzen, Herr, dass du uns wirklich auch dabei hilfst. Du bist ein wunderbarer Gott, der so wunderbar für uns sorgt. Du hast dich so wunderbar um uns gekümmert, hast das Erlösungswerk für uns vollbracht. Es ist alles fertig. Und ja, jeder, der zu dir kommt, jeder, der Buße tut für seine Schuld, darf Vergebung empfangen, Herr. Das hast du verheißen, das ist ein Versprechen. Und dafür sind wir dir dankbar. Hilf uns davon zu lernen und es gut zu machen, Herr, in deinen Augen. Und ja, dass wir in deinem Willen wandeln, dass wir auf dich hören und uns von deinem Wort belehren lassen, Vater. Danke dir für diese Zeit, die du uns geschenkt hast, und lass dieses Wort wirklich in unseren Herzen wirken, dass es unser Leben bewegt. Amen.